بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعم فضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد لكم اللقاء، ومع اللقاء 24 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بال40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welt, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und Friede und Segen sind auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen sind auf ihn und seine Gefährten und diejenigen, die ihnen Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder und wir sind heute beim 24. Treffen bezüglich dieser Vortragsreihe. Und zwar ist dies die Erläuterung der 40 Hadithe von Imam Nawawi rahimahullah. Und so sind wir heute angekommen beim 24. Hadith. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Surat al-Iman al-Islam, kama ta'awadna, qabla an nabda al-Hadith alim. حديث اللقاء نستمع من يذكر بالحديث الماضي مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية. حديث أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه. ثمن
wie wir es uns zur Angewohnheit gemacht haben, bevor wir inshallah mit der Erläuterung des 24. Hadithes beginnen, welcher Bruder uns an den 23. Hadith erinnert, einmal auf deutscher Sprache und einmal das Ganze auf arabischer Sprache.
Dann Arabisch?
Okay. Bleib sitzen, der Bruder hat einen Wandschein. Komm mal bitte ein. Bleib sitzen.
Hast du?
Nein, ich hab's. Danke mal. Vielleicht die Übersetzung ein bisschen anders, aber. Ja, na gut.
Na. An Abi Malik.
عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، وصدقة برهان،
والصبر ضياء،
والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمؤتقها أو موبقها. رواه مسلم.
أحسن، بارك الله فيك. دويتش. Okay, Burhan.
Inshallah, du hast eine gute Aussprache, inshallah.
Nach Abi Malik, Nahalid, Ibn Asim, Al-Ashari.
Nochmal?
Roman, Al-Harid, Ibn Asim, Al-Ashari, radiallahu anhu.
Al-Harid, عن أبي مالك. نعم، الحارث بن عاصم. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم sagte: Ihr Reinheit ist die Hälfte des Glaubens. Alhamdulillah, und die Waage. und Subhanallah und Alhamdulillah führt, was zwischen Himmel und Erde ist. Das Gebet ist Licht, die Almosen ein Beweis und die Geduld eine Erleuchtung und der Koran entweder ein Beweis für oder gegen dich. Jedermann geht in den Tag hinaus und verkauft sich selbst und bringt entweder seine Befreiung oder sein Verderben herbei. Dies berichtet Imam Muslim.
Sehr gut. Barakallahu fik. Al-an ma'a al-hadith al-rabi' wal-ashrin fi kitab al-arba'in an-nawawi. An Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi ma yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala annahu qala: Ya 'ibadi, إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شريعة. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. نعم.
Wir machen weiter mit Hadith Nummer 24, überliefert von Abu Dharr al-Ghifari, überlieferte, dass der Gesandte Gottes von seinem Herrn erhaben ist, er berichtete, dass er sagt: O meine Diener, ich habe mir selbst das Unrecht verboten und es unter euch für verboten erklärt, so begeht kein Unrecht untereinander. O meine Diener, alle seid ihr irre gegangen, außer wenn ich recht geleitet habe, so bittet mich um Rechtleitung und ich leite euch recht. O meine Diener, alle seid ihr hungrig, außer wenn ich gespeist habe, so bittet mich um Speise und ich speise euch. O meine Diener, alle seid ihr nackt, außer wenn ich bekleide, so bittet mich um Kleidung und ich bekleide euch. O meine Diener, wahrlich ihr sündigt bei Tag und Nacht und ich vergebe alle Sünden, so bittet mich um Vergebung und ich vergebe euch. O meine Diener, wahrlich niemals werdet ihr mir schaden können und niemals werdet ihr mir nutzen können. O meine Diener, sogar wenn die Ersten von euch und die Letzten von euch, die Menschen von euch und die Dschinn von euch das Herz der gottesachtsamsten Person unter euch hätten, so würde dies meinem Königreich nichts hinzufügen. O meine Diener, sogar wenn die Ersten von euch und die Letzten von euch, die Menschen von euch und die Dschinn von euch das Herz der frevelhaftesten Person unter euch hätten, so würde dies meinem Königreich nichts wegnehmen. O meine Diener, würden die Ersten von euch und die Letzten von euch, die Menschen von euch und die Dschinn von euch sich allesamt in einer Ebene hinstellen, um mich zu bitten, und ich würde jedem geben, wonach er bat, so würde dies meinem Königreich nichts mehr wegnehmen. als das, was eine Nadel dem Meer wegnimmt, wenn man sie hineintaucht. O meine Diener, es sind nur eure Taten, die ich euch anrechne. So dann erhaltet ihr die Belohnung dafür. Wer nun Gutes findet, so soll er Gott preisen. Und wer etwas anderes als das findet, so soll er sich nur selbst taden. Überliefert von Imam Muslim.
وكما تعودنا أن تكون لنا عدة وقفة بين يدي كل حديث نبدأها بألفاظ الحديث أو غريب الحديث ثم ننتقل إلى الفوائد المستخرجة من الحديث ثم نختم ببيان بعض القواعد على الحديث فمع الوقفة الأولى ألفاظ الحديث فقال الرب جل جلاله في هذا الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي أي لا يقع مني الظلم لا يقع مني الظلم تعاليت وتقدست مع قدرتي على الظلم فالله قادر ورغم هذا تنزه وتقدس وتعالى جل جلاله فلا يقع منهم
So kommen wir zum ersten Teil, liebe Geschwister, von diesem Hadith, der folgendes besagt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O meine Diener, ich habe mir selbst das Unrecht verboten und es unter euch für verboten erklärt, so begeht kein Unrecht untereinander. Was ist damit gemeint, liebe Geschwister? Damit ist gemeint, dass Allah subhanahu wa ta'ala erhaben ist er, dass er jemandem Unrecht hinzufügen würde, sondern Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der nach der Gerechtigkeit geht und er ist erhaben darüber, dass er jemandem von uns oder von den Menschen ein gewisses Unrecht antut.
وفي قوله جل جلاله فاستهدوني أي اطلبوا مني الهداية استهدوني أي اطلبوا مني الهداية وفي قوله استكسوني أي اطلبوا مني الكساء اطلبوا مني الكساء يعني الملابس التي تصنع عوراتكم وفي قوله واستغفروني أي اطلبوا مني المغفرة لأن كما ذكرنا من قبل أن الألف والسين والتاء في الغالب تأتي بمعنى الطلب في الغالب تأتي بمعنى الطلب نعم
uns zur Anwohnheit gemacht haben, liebe Geschwister, das, was wir jetzt erwähnt, sind die sprachlichen Erläuterungen bezüglich dieses Hadithes, vielleicht das ein oder andere nicht ganz klar. Deswegen haben wir erwähnt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala über die Gerechtigkeit spricht oder die Ungerechtigkeit, dass er sagt, ich habe sie mir selbst verboten, dass wir dann glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala erhaben ist, dass er jemanden von euch Unrecht, von uns Unrecht antun könnte. Jedenfalls, wenn wir sehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, so bittet mich um Rechtsleitung, die sind in der deutschen Sprache ganz gut übersetzt, dass man Allah subhanahu wa ta'ala um die Hidayah bittet. Ebenfalls, so bittet mich, so kleide ich euch, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der uns kleidet, damit jeder andere von uns seine Aura beschützt und dass seine Aura verdeckt wird. Ebenfalls, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, so bittet mich um Rechtsleitung und damit ist ebenfalls eine Art der Bitte gemeint, dass man Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung, Entschuldigung, dass man Allah subhanahu wa ta'ala um die Vergebung seiner eigenen Sünden bittet, dass uns Allah subhanahu wa ta'ala die Sünden vergibt. Und die sind alles Worte, die, wenn wir sie so nehmen, das ist alles sozusagen in ihrer grammatikalischen Art und Weise, wie sie aufgeführt sind, dass es eine Art des Bittens ist. Dass es eine Art des Bittens ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala um die verschiedenen Dinge bittet, die hier in diesem Hadith vorkommen. So viel zu den sprachlichen Erläuterungen dieses Hadithes.
أي مفتقر لللباس ما عندوش ملابس وفي قوله صعيد واحد جاءوني في صعيد واحد صعيد واحد أي أرض واحدة فالصعيد هي الأرض كذلك إذا أدخل المخيط المخيط الإبرة المخيط بمعنى الإبرة نعم
Ebenfalls, liebe Geschwister, wenn wir sehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala über die anderen Punkte spricht, ihr seid alle nackt, außer denjenigen, den ich gekleidet habe, dass man in eine sogenannte Stufe kommt, dass man sich losspricht von jeder Kraft und Macht, dass diese aus nur bei Allah subhanahu wa ta'ala liegt. Ebenfalls, wenn wir sehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala hier in diesem Hadith sagt, yani nur das entnimmt, was eine Nadel dem Meer wegnimmt. Und mit der Nadel ist Alhamdulillah im Deutschen eigentlich auch ganz gut übersetzt. Wenn man diese ins Meer hinaus tut und wieder rausnimmt, dann sieht man sozusagen, was sie diesem Meer entnommen hat.
ننتقل الآن إلى الوقفة الثانية استخراج بعض الفوائد من هذا الحديث الطيب ومنها الفائدة الأولى أن الحديث دليل على عظم جرم الظلم الحديث دليل على عظم جرم الظلم لقول الله تعالى إني حرمت الظلم على نفسي وذلك لكمال عدله جل جلاله فمعلوم أن النفي في الصفات يتضمن إثبات كمال الضد فعندما ينفي الرب جل جلاله عن نفسه الظلم يثبت لذاته كمال العدل سبحانه جل جلاله إذن أول فائدة عظم جرم الظلم فيها تحذير شديد من الوقوع في الظلم والظلم بالنسبة للمخلوق ينقسم إلى قسمين الظلم بالنسبة للمخلوق ينقسم إلى قسمين ظلم العبد لنفسه ظلم العبد لنفسه ويكون ذلك بالشرك أو المعاصي فالشرك ظلم عظيم قال الله تعالى على لسان لقمان ويعظ ولده في سورة لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم الشرك وما يتضمنه ومن ذلك أيضا البدع والبعد عن السنن هذا من ظلم الإنسان لنفسه كذلك المعاصي والمنكرات من ظلم الإنسان لنفسه ولذلك في سورة الحجرات الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تميزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون أي ظلموا أنفسهم بوقوعهم في هذه المعاصي والمنكرات فعرضوها لعذاب الله جل جلاله في الآخرة إن لم يكن هناك مانع من تطبيق العقوبة فهذا النوع ظلم الإنسان لنفسه أي بالشرك بالله بالوقوع في البدع بالوقوع في المنكرات والمعاصي أي ذنبك الله النوع الثاني ظلم الإنسان لغيره ظلم الإنسان لغيره أي يظلم الإنسان بني الإنسان وفي هذا ورد حديث النبي عليه الصلاة والتسليم أتدرون من المفلس قالوا إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة صلاة وصيام وزكاة ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن سنيت حسناته قبل أن يقضي أو قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله رب العالمين نعم
Liebe Geschwister im Islam, wir fangen an mit den Vorzügen, die wir entnehmen aus diesem Hadith. Der erste Vorzug, den wir entnehmen, ist der Beweis dafür, wie gewaltig die Ungerechtigkeit ist. Dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O meine Diener, ich habe mir selbst das Unrecht verboten und es unter euch für verboten erklärt. So begeht kein Unrecht untereinander. Wenn wir sehen, dass sich Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Aussage ist, die selbst verboten hat, zeigt es oder ist es ein Beweis dafür, wie gewaltig dieser Stellenwert des Ungerechten sozusagen ist. Welch eine gewaltige Sünde diese Ungerechtigkeit ist. Und natürlich, wenn wir solche Aussagen lesen, dass uns das im Umkehrschluss beweist, dass Allah subhanahu wa ta'ala die vollkommene Gerechtigkeit hat. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala, das Ausschlussverfahren, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, oh meine Diener, ich habe mir selbst das Unrecht verboten, das heißt im Umkehrschluss verstehen wir, Allah subhanahu wa ta'ala hat die vollkommene Gerechtigkeit. Allah subhanahu wa ta'ala hat die vollkommene Gerechtigkeit. Die Ungerechtigkeit lässt sich in zwei unterteilen. Nee, man kann sich was hinschreiben, die Ungerechtigkeit, und dann ein Fall nach links, ein Fall nach rechts. Die Ungerechtigkeit, die erste Ungerechtigkeit, die wir erwähnen, ist die Ungerechtigkeit des Dieners mit sich selbst. Nur ein bisschen langsamer, weil die Geschwister am Mitschreiben sind. Die erste Ungerechtigkeit ist die Ungerechtigkeit zwischen dem Diener und sich selbst. Und das ist einmal yani Schirk, die Beigesänge zu Allah subhanahu wa ta'ala, oder die Sünden, die man vollzieht. Mach das. Einen Moment. Die Ungerechtigkeit mit sich selbst, liebe Geschwister, ist beispielsweise Schirk. Wir sehen, wie Luqman zu seinem Sohn sagt, und er ermahnt ihn dabei, und als Luqman zu seinem Sohn sagt, und er ermahnte dabei, O mein Sohn, geselle Allah nichts bei, wahrlich, die Beigesellung ist ein gewaltiges Unrecht. Wahrlich, die Beigesellung ist ein gewaltiges Unrecht. Und ebenfalls die Sünden, liebe Geschwister, wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surah al-Hujurat erwähnt, ihr sollt nicht übereinander reden, das folgt nicht das, oder die Frauen über die, wahrlich, vielleicht sind diejenigen, wenn ihr kennt diesen Vers, ja, sagt Allah subhanahu wa ta'ala am Ende des Verses, dass dies wahrlich eine Ungerechtigkeit ist. Warum ist dies eine Ungerechtigkeit? Es ist eine Ungerechtigkeit, liebe Geschwister, aus dem Grund heraus, weil du dir selbst diese Ungerechtigkeit hinzufügst. Also du lebst auf dieser Welt, du begehst den Schirk, du begehst die Sünden, du machst das und am Ende wirst du dich selbst, weil du hast diese Taten vollzogen, du wirst dich selbst sozusagen der Strafe aussetzen, weil du diese Taten vollzogen hast. Eine, wir sagen, die erste Ungerechtigkeit ist die Ungerechtigkeit des Dieners mit sich selbst. Diese kann es Schirk sein oder Maas, yani die Sünden, die man vollzieht. Den anderen Fall machen wir nach rechts und schreiben hin, die Ungerechtigkeit zu anderen Menschen. Und hier sehen wir im Hadith des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, der zu seinen Sahaben sagt, wisst ihr, wer der Verlierer ist? Oder wisst ihr, wer den großen Verlust sozusagen hat? Und dann sagen die Sahaba, yani Verlust hat derjenige, der keinen Dirham hat und nichts, yani derjenige, der nichts besitzt. Und so sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, der Verlierer ist derjenige, der am jüngsten Tag kommt mit Taten, yani wie Berge, yani er kommt mit Gebet, er kommt mit Fasten, er kommt mit Spende, er kommt mit das, er kommt mit das, er kommt mit das. Und dann hat er aber über den geredet und er hat über den gelästert und er hat von dem von seinem Anrecht genommen. So werden seine guten Taten genommen und ihnen gegeben. Und wenn er keine guten Taten mehr hat, wird von den schlechten Taten der anderen genommen und ihm zugerechnet sozusagen. Das ist so viel zur Ungerechtigkeit zwischen dir und anderen Menschen.
ولعلك تأتيك شبهة في تقسيمنا للظلم إلى قسمين، فتقول إن عائشة رضي الله عنها قسمت الظلم إلى ثلاثة أقسام، فقالت الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يغفره الله عز وجل، وديوان يغفره الله بالتوبة، وديوان لا بد أن يقضي الله فيه. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الديوان الذي يغفره الله بالتوبة فظلم الإنسان لنفسه. وأما الديوان الذي لا بد فيه من القصاص فظلم الإنسان لأخيه الإنسان. فقسمت عائشة الظلم إلى ثلاثة أنواع، ونحن في هذه الفائدة قلنا أنه قسمين، عفوا أنه قسمان. أقول لك لا إشكال، تنتبه جيدا إلى تقسيمنا. نحن قسمنا إلى قسمين، قلنا القسم الأول ظلم الإنسان لنفسه، منه الشرك والبدع والمعاصي، وعائشة قسمت هذا القسم إلى قسمين، جعلت أول قسم قسمين تفصيلا، فقالت الشرك جعلته قسما واحدا، ثم المعاصي والمنكرات جعلتها قسما، ولا إشكال. وهذا كما قسم العلماء التوحيد إلى قسمين، توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية. وبعد كده لما ظهر علم الكلام ومن عطل الأسماء والصفات، خرجوا الأسماء والصفات من قسم الربوبية، جعلوه قسما إيه؟ خاصا للتوضيح والبيان. فلا إشكال إذن. Thank you.
Wir haben erwähnt, die Ungerechtigkeit haben wir in zwei unterteilt. Einmal die Ungerechtigkeit zwischen dir und mit dir selbst und einmal die Ungerechtigkeit zwischen dir und anderen Menschen. Vielleicht mag dem einen oder anderen eine Schubha kommen und sagen, aber Aisha radiallahu anha hat diese Sache in drei geteilt, wieso habt ihr sie nur in zwei geteilt? Wir sehen, dass Aisha radiallahu anha, wenn sie über dieses Thema gesprochen hat, dass sie gesagt hat, yani es ist drei Arten. Die erste, die wird nicht vergeben. Die zweite wird vergeben mit der Tauba. Und die dritte ist zwischen dir und den Menschen. Wenn sie dir verzeihen, wird sie vergeben sozusagen. Das erste, was sie erwähnt, ist der Schirk, der nicht vergeben wird. Das zweite sind die Sünden, die mit der Tora vergeben werden. Und das dritte ist, wenn du von Anrecht zwischen dir und anderen Menschen hast. Wieso hat Aisha radiallahu anha das Ganze in drei geteilt, aber wir haben es nur in zwei erwähnt. Wer gut aufgepasst hat, der das ganz simpel sieht, dass der Scheich die ersten zwei in eins untergliedert hat. Weil er hat gesagt, die Ungerechtigkeit mit dir, zwischen dir und dir selbst, und hat erwähnt einmal Schirk und einmal Al-Ma'asi sozusagen die Sünden. Also haben wir das, was Aisha radiallahu anha in Punkt 1 und Punkt 2 erwähnt, haben wir zusammengefasst in der Ungerechtigkeit zwischen dir und dir selbst, weil wir gesagt haben, einmal es schickt, das ist das, was sie meint mit, es wird nicht vergeben, und einmal die Sünden, die wir im selben Kapitel erwähnt haben, das ist das, was sie gesagt hat, wird mit der Tauba vergeben, und wir haben das zweite erwähnt, mit der Ungerechtigkeit zwischen dir und anderen Menschen. Deswegen, der Schüler des Wissens, liebe Geschwister, sollte, was sowas angeht, nicht durcheinander kommen, sollte versuchen, Klarheit zu behalten. Genauso wie wir sehen, Tawhid war damals unterteilt einfach nur in zwei. Tawhid al-Rububiyya und Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid al-Asma al-Sifat war untergliedert in Tawhid al-Rububiyya, sodass man es nicht extra erwähnt hat. Nachdem die Dichter und die Erfinder gekommen sind und über Allah subhanahu wa ta'ala das gesagt haben, erhaben ist er, haben die Gelehrten gesagt, wir nehmen das aus der Rububiyya und wir machen ein extra, damit es ja nicht klar verdeutlicht ist, Tawhid al-Asma al-Sifat, damit für diejenigen, die sagen, Allah ist Sohn, Allah ist Sohn, die Tatsachen verdreht haben, dass sie das ja nicht verdeutlicht bekommen.
الفائدة الثانية المستخرجة من هذا الحديث المبارك أن العبادة كلهم مفتقرون لله جل جلاله بالهداية ويتفاوتون في الافتقار، لذلك نحن في الصلاة في كل ركعة نقول في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، لأن الهداية لها تفاصيل يختلف فيها الناس، فما عندي ليس كما عندك في العلم وتفصيل الهداية، ليس كما عند الغير، فالناس يتفاوتون في العلم في تفاصيل الهداية ويتفاوتون أيضا في الثبات على الهداية، لذا في قولك اهدنا الصراط المستقيم تظهر افتقارك لربك في طالبك للهداية إلى تفصيلاتها. ولا شك إخوتاه أن من أعظم أنواع الهداية أن يهديك الله جل جلاله إلى طلب العلم، لأن طلب العلم يجمع لك جميع أنواع الخير، فإن وفقت وسددت لطلب العلم اعلم أن الله أراد بك الخير، واعلم أن الله جل جلاله أراد لك الهداية. لماذا؟ لأن طلبك للعلم أعظم أنواع الهداية، لأنه يجمع لك الخير كله. نعم.
Den zweiten Vorzug, den wir erwähnen, liebe Geschwister, ist derjenige, der mit der Rechtleitung zu tun hat, dass man sich klar bewusst ist, dass wir alle bedürftig sind zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und jeder die Rechtleitung anders darlegt. Und vielleicht hat das Wissen, was derjenige über die Rechtleitung hat, anders als derjenige. Und der ist standhafter, was die Rechtleitung angeht, als derjenige. Und so sehen wir, dass wir jedes Mal und immer wieder Allah subhanahu wa ta'ala um die Rechtleitung bitten, wenn wir in Surat al-Fatiha erwähnen, yani ihdina as-sirata al-mustaqim, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten, dass er uns rechtleitet auf den geraden Weg. Und dieser gerade Weg, liebe Geschwister, ist bei jedem anders ausgelegt, wie wir erwähnt haben. Derjenige hat wenig Wissen, derjenige hat viel Wissen darüber, der hier ist standhafter auf diesem Weg, der hier ist wenig standhafter auf diesem Weg. Aber man sollte wissen, die höchste Stufe der Rechtleitung, die dir Allah subhanahu wa ta'ala geben kann, ist, dass du ein Schüler des Wissens wirst. Die höchste Stufe der Hidayah, die du bekommen kannst von Allah subhanahu wa ta'ala, ist, dass du ein Schüler des Wissens wirst. Oder im Falle der Schwestern, dass du, Schwester, eine Schülerin des Wissens wirst. Weil das Wissen, liebe Geschwister, ist das, was dir jede Art von Khair mit sich bringt. Das Wissen, yani wenn du dich auf den Weg begibst, um Wissen zu streben, um Wissen zu erlangen, yani ist es die höchste Stufe der Hidayah, weil dies jede Khair und jede gute Angelegenheit und jedes nötige Wissen, das du brauchst, mit sich bringt. Also, liebe Geschwister, sind wir alle eigentlich bedürftig zu Allah subhanahu wa ta'ala, was genau diese Rechtsleitung angeht. Und deswegen bitten wir ihn tagtäglich um die Rechtsleitung.
Ja, da kann er auch das. Das Kulu kann ja Kulu mal öffnen und was er bei dem Nidai, inshallah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد فمع الفوائد المستخرجة من هذا الحديث ومنها الفائدة الثالثة أن العبادة كلهم مفتقرون لأنواع الرزق والفضل من الله جل جلاله في الطعام والرزق والكسوة وجميع مصالح الدنيا والآخرة ففي قول الله تعالى يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم إذن من أراد الطعام فيلجأ لربه ويسأله جل جلاله لأن الرزاق هو الله يا عبادي كلكم عار إلا من كسلت فاستكسوني أكسكم إذن كلنا مفتقرون إلى فضل الله عز وجل مفتقرون إلى رزق الله عز وجل مفتقرون في مصالحنا الدنيوية والأخروية إلى الله جل جلاله نعم.
Den dritten Vorzug, den wir entnehmen aus diesem Hadith, ist, dass wir alle bedürftig sind zu Allah subhanahu wa ta'ala, oder dass wir alle bedürftig sind, was die Arzak, yani was die Versorgung angeht, oder was die Kleidung angeht, und was jegliche Sache, sei es jetzt von der Dunya oder von der Akhira angeht, bedürftig sind zu Allah subhanahu wa ta'ala. So sehen wir, wie er erhaben ist, er sagt, O meine Diener, alle seid ihr hungrig, außer wenn ich gespeist habe, so bittet mich und ich speise euch. O meine Diener, alle seid ihr nackt, außer wenn ich bekleide, so bittet mich um Kleidung und ich bekleide euch. Dass man sich der festen Überzeugung, dass man fest bewusst ist, dass wir alle bedürftig sind, was diese Angelegenheiten angeht von Allah subhanahu wa ta'ala, sei es jetzt weltliche oder nicht weltliche. Und Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der nicht bedürftig ist, was sowas angeht, segensreich und erhabens Allah subhanahu wa ta'ala.
Al-Fa'idatu al-Rabi'atu al-Mustakhrajatu min hadha al-Hadith al-Tayyib. أيضا حاجة العباد للرجوع والتوبة وطلب المغفرة من الله جل جلاله فربنا تعالى عظيم المغفرة والاستغفار على وجهين أن يأخذ أحد الوجهين الأول طلب المغفرة باللسان بأن تقول اللهم اغفر لي فتطلب من ربك بلسانك أن يغفر لك الوجه الثاني طلب المغفرة بالمكفرات أي مكفرات الذنوب. من ذلك مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له خطاياه. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له خطاياه. ومن ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن ذلك أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في كل يوم وليلة 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء، الدرن يعني القذورات أو الوسخ. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. إذن الحرص على الأعمال الصالحة في مغفرة للذنوب. إذن طلب المغفرة من الله تعالى على وجهين: إما أن يكون باللسان وإما أن يكون بالأعمال المكفرات. نعم.
Wir kommen zum vierten Vorzug, den wir entnehmen, zusammenhängt mit diesem Hadith, ist, dass wir alle zurückkehren sollten zu Allah subhanahu wa ta'ala und dass wir bereuen sollen, was wir an Sünden gemacht haben, und eine Tauba vollziehen, um das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen und zurückzukehren zu Allah subhanahu wa ta'ala, und dass man Istighfar macht, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem die Sünden vergibt. Weil Istighfar, liebe Geschwister, kann oder ist auf zwei Dingen zu vollziehen. Die erste ist der Simple mit der Zunge, indem du sagst, Astaghfirullah, indem du Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bittest. Der zweite ist, kann auch mit Zunge oder mit deinen Extremitäten sein. Also, dass man Taten vollzieht, die einem die Vergebung wiederbringen. Denn wir haben erwähnt, den ersten Punkt der Vergebung, dass man nur mit der Zunge, also nur in Anführungszeichen, aber dass man mit der Zunge Allah subhanahu wa ta'ala um die Vergebung bittet, indem man Istighfar sagt, Astaghfirullah sagt beispielsweise. Die zweite Art ist, dass du beispielsweise Dinge tust, um die Vergebung zu erlangen. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wer 100 Mal Subhanallah wa bihamdi sagt, der bekommt die Vergebung. Oder wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebenfalls sagt, der Ramadan zu Ramadan und Freitag zu Freitag ist eine Vergebung der Sünden, was zwischen ihnen liegt, solange die Großen nicht beinhaltet sind. Ein weiteres Beispiel, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam seinen Sahaban ein Gleichnis gibt, damit sie diese Angelegenheit verstehen, und ihnen sagt: Wie wäre es wohl, wenn jemand von euch einen Fluss vor seiner Haustür hätte, in dem er sich 5-mal waschen würde, würde denn etwas Dreck an seiner Kleidung oder an seinem Körper bleiben? So haben sie gesagt, dass davon nichts übrig bleiben wird. Und so sagt er: Genau so ist es mit den 5 Pflichtgebeten. Also sehen wir, einmal ist Istighfar, kann simpel sein mit der Zunge, Astaghfirullah. Und der zweite Punkt vom Istighfar, dass du Dinge, Praktiken vollziehst sozusagen, die dir die Vergebung deiner Sünden herbeibringen.
الفائدة الخامسة المستخرجة من هذا الحديث الطيب أن الحديث دليل على غنى الرب جل جلاله، وأن طاعة الطائعين لا تزيد في ملكه شيئا، وأن معصية العاصين لا تنقص من ملكه شيئا، بدليل قوله جل جلاله في هذا الحديث: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذن الله غني، طاعتك لنفسك ومعصيتك على نفسك، فالله غني عنا، إنما شرع لنا الشرائع ليرفع من أقدارنا ويكرمنا ويدخلنا جناته إن أطعناه، ونهانا وحذرنا من المخالفات، لأن الواقع فيها بعد التحذير وبعد البلاغ يعرض نفسه لعذاب النار، فالله هو الغني. نعم.
Wir kommen zum fünften Vorzug dieses Hadithes. Dies ist ein Beweis dafür, wie unbedürftig Allah subhanahu wa ta'ala ist und wie gewaltig sein Königreich ist. Egal, ob wir ihm dienen oder nicht. Wir sehen im Teil des Hadithes, heißt es, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O mein Diener, sogar wenn die Ersten von euch und die Letzten von euch, die Menschen von euch und die Djinn von euch, das Herr des Gottesachtsamsten Person unter euch hätte, so würde dies meinem Königreich nichts hinzufügen. O meine Diener, sogar wenn die Ersten von euch und die Letzten von euch, die Menschen von euch und die Djinn von euch, das Herz der frevelhaftesten Person unter euch hätten, so würde dies meinem Königreich nicht wegnehmen. Dies zeigt uns, liebe Geschwister, dass Allah subhanahu wa ta'ala erhaben, dass er unbedürftig ist. Ob wir ihm dienen oder nicht, wie wir gesehen haben in diesem Hadith, das schadet ihm nichts und es bringt ihm auch nichts, egal ob wir ihm dienen oder nicht. Aber die Dienerschaft zu Allah subhanahu wa ta'ala ist eine Sache, aus der du letztendlich den Vorzug entziehst. Bist du derjenige, der davon profitiert, ob er ihm dient oder nicht. Denn dein Gehorsam zu Allah subhanahu wa ta'ala ist eine Sache für dich. Und deine Ungehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala ist eine Sache gegen dich. So wirst du mit deinem Gehorsam dich entweder ins Paradies bringen oder, wenn du Ungehorsam zeigst, wirst du dafür bestraft. Aber Allah subhanahu wa ta'ala erhaben und unbedürftig ist er, egal ob du ihm dienst oder nicht.
الفائدة السادسة المستخرجة من هذا الحديث الطيب أن الله تعالى يحفظ أعمال العباد ويحصيها عليهم ثم يجازيهم بها يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. إذن الطائع يطمئن أن عمله لا ولن يضيع، والعاصي لابد أن يحذر لأن أعماله تحصى عليه. وما كان ربك نسيا سبحانه جل جلاله، جميع أعمالك مكتوبة ومدونة عليك في صحيفة أعمالك، تقودك إما إلى جنة وإما إلى نار. فاحذر من ربك جل جلاله، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالقضية محسومة، عليك أن تختار يا عبد الله. نعم.
Der sechste Vorzug, den wir entnehmen, ist, dass deine Taten von Allah subhanahu wa ta'ala beschützt werden, egal ob diese Taten gut sind oder ob diese Taten schlecht sind. Und die Abrechnung wird erfolgen ohne jegliche Ungerechtigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala zu dir, sondern Allah subhanahu wa ta'ala wird diese Taten beschützen. So musst du dir bewusst werden, dass keine Tat verloren geht, egal ob es eine gute Tat oder eine schlechte Tat ist. Wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, wir sind sozusagen Eselschreiber, die das aufschreiben, was ihr praktiziert. Und so wird jede Tat, egal ob es eine gute oder ob es eine schlechte Tat ist, so wird diese aufgeschrieben und sie wird beschützt und sie wird die Abrechnung mit diesen Taten bekommen, ohne jegliche Ungerechtigkeit. Und so kann man sehen, was man vorausgeschickt hat, ob man für das Paradies arbeitet oder im Endeffekt dann für die Bestrafung.
الفائدة السابعة المستخرجة من هذا الحديث الطيب أن الحديث فيه إشارة إلى محاسبة النفس والندم على الذنوب. محاسبة النفس والندم على الذنوب في قول الله تعالى، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يبقى لازم تحاسب نفسك على التقصير وتندم قبل الفوت وقبل الموت. نعم.
Der siebte Vorzug, den wir entnehmen, ist, dass jeder von uns mit sich selbst abrechnen sollte und Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten sollte, bevor der Tod zu dir kommt. Wie Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Hadith sagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam über Allah subhanahu wa ta'ala, O mein Diener, es sind nur eure Taten, die ich euch anrechne. So dann erhält ihr die Belohnung dafür. Wer nun Gutes findet, so soll er Gott preisen. Und wer etwas anderes als das findet, so soll er nur sich selbst tadeln.
ننتقل الآن إلى الوقفة الثالثة والأخيرة وهي القواعد المستخرجة من هذا الحديث. يستخرج من هذا الحديث الطيب قاعدة عظيمة في الجزاء والحساب، وهي الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل، وذلك من قوله جل جلاله في هذا الحديث: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. يعني إن كان عملك طيبا يكون الجزاء طيبا، وإن كانت الأخرى نسأل الله العافية. إذن الجزاء من جنس العمل. نعم.
Wir kommen zur letzten Angelegenheit, die wir entnehmen bezüglich dieses Hadiths. Wir sind am letzten Punkt. Dieser Punkt heißt die daraus zu entnehmenden oder daraus resultierenden Regeln. Man sollte wissen, wie man so schön auch im Deutschen sagt, das, was du sähst, wirst du ernten. Und die Abrechnung erfolgt entsprechend deiner Taten. Sind deine Taten gut, wirst du eine gute Abrechnung bekommen. Sind deine Taten schlecht, ist das, was du im Endeffekt bekommen wirst, auch schlecht für dich.
نختم بقراءة الحديث وضبطه.
Wir beenden inshallah diesen Vortrag mit dem Lesen des Hadiths.
عن أبي ذر الغفاري.
عن أبي ذر الغفاري.
رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى
فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى
أنه قال
أنه قال
يا عبادي
يا عبادي
إني حرمت الظلم على نفسي
إني حرمت الظلم على نفسي
وجعلته بينكم محرما
وجعلته بينكم محرما
فلا تظالموا
فلا تظالموا
يا عبادي
يا عبادي
كلكم ضال إلا من هديته
كلكم ضال إلا من هديته
فاستهدوني أهدكم
فاستهدوني أهدكم
يا عبادي
يا عبادي
كلكم جائع إلا من أطعمته
كلكم جائع إلا من أطعمته
فاستطعموني أطعمكم
فاستطعموني أطعمكم
يا عبادي
يا عبادي
كلكم عار إلا من كسوته
كلكم عار إلا من كسوته
فاستكسوني أكسكم
فاستكسوني أكسكم
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 يا عبادي
يا عبادي
إنكم تخطئون بالليل والنهار
إنكم تخطئون بالليل والنهار
وأنا أغفر الذنوب جميعا
وأنا أغفر الذنوب جميعا
فاستغفروني أغفر لكم
فاستغفروني أغفر لكم
يا عبادي
يا عبادي
إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني
إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني
ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني
ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني
يا عبادي
يا عبادي
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم
كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم
كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم
ما زاد ذلك في ملكي شيئا
ما زاد ذلك في ملكي شيئا
يا عبادي
يا عبادي
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم
كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم
كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم
ما نقص ذلك من ملكي شيئا
ما نقص ذلك من ملكي شيئا
يا عبادي
يا عبادي
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم
قاموا في صعيد واحد
قاموا في صعيد واحد
فسألوني
فسألوني
فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي
ما نقص ذلك مما عندي
إلا كما ينقص المخيط
إلا كما ينقص المخيط
إذا أدخل البحر
إذا أدخل البحر
يا عبادي
يا عبادي
إنما هي أعمالكم
إنما هي أعمالكم
أحصيها لكم
أحصيها لكم
ثم أوفيكم إياها
ثم أوفيكم إياها
فمن وجد خيرا فليحمد الله
فمن وجد خيرا فليحمد الله
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه
ومن وجد
رواه مسلم.
رواه مسلم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.